Es gab aber ja auch noch einen ganz, ganz großen Wunsch in dir. Und das waren ja Kinder.
Ja.
Wurde dir dieser Traum komplett genommen damit?
Ja. Nicht von mir, sondern von einem Arzt. Und von einem Arztgespräch. Und das war auch das schlimmste Gespräch meines Lebens. Das war ein Arzt, der, ich weiß es noch wie heute, den Ordner aufgemacht hat mit meinen ganzen Diagnosen oder mit meiner Diagnose. Und hat den aufgemacht und hat so gemacht. Also allein dieser Blick. Ja, ja, Frau de Lubum jetzt, ne? Also das Kinderthema, das müssen wir jetzt aber mal ganz schnell vergessen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glowcast. Mein Name ist Miriam Jaks. Ich bin Host dieses wunderbaren Podcasts und ich freue mich enorm, dass ich so viele Menschen da draußen mit den Inhalten meines Glowcasts inspirieren kann. Wir sprechen ja sehr, sehr viel darüber, was meine persönliche Entwicklung war und versuche euch daran teilhaben zu lassen. Aber ich lade mir auch immer wieder inspirierende Menschen ein und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar die liebe Eva. Und sie hat viele Folgen von uns gehört, aber hat mir eben im Vorgespräch schon erzählt, dass ganz viel in ihrem Leben auch passiert ist, weil sie sich so hat inspirieren lassen. Ich finde aber besonders stark an ihrer Story, und darüber sprechen wir gleich, dass sie einfach immer an sich geglaubt hat. Und als sie mir eine Anfrage über ihre Assistentin hat schicken lassen, dass sie sehr gerne Gästin in meinem Podcast sein möchte, hat sie mir so mal so den Überblick über ihre Story, über ihr Leben geschickt. Und ich war so, wow, krass, krasse Frau, krasse Story. Und ich freue mich sehr, dass sie diese Story gleich hier mit uns teilt und ihr hoffentlich inspiriert seid. Hallo, liebe Eva, wie schön, dass du hier bist.
Ich freue mich so. Einmal um ganz Deutschland gereist quasi und hier im Glowcast. Ich freue mich riesig.
Ja, richtig toll.
Ja.
Wir hatten eben schon so ein schönes Vorgespräch und dann mussten wir, irgendwann habe ich gesagt, wir müssen jetzt aufhören, damit du das gleich nochmal alles so schön erzählen kannst und wir jetzt hier auch nochmal reindiven dürfen in die einzelnen Themen. Ich weiß gar nicht, wo man bei dir anfangen kann, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie du deine mega krasse Reise irgendwie zusammenfassen möchtest, aber let's go. Vielleicht erstmal, wie heißt du, wie alt bist du?
Ja, ich heiße Eva, die polnische Eva sozusagen. Ich habe polnische Wurzeln, ich bin in Polen geboren, in Krakau. Und deswegen Eva und nicht Eva. Und ich bin 41 Jahre alt. Und vielleicht fange ich auch damit an. Also tatsächlich beginnt meine Geschichte mit einer sehr großen Entscheidung meiner Eltern. Als ich 18 Monate alt war, ich glaube so alt wie deine Tochter, ein bisschen kleiner, haben meine Eltern entschieden, ihre Heimat zu verlassen, um tatsächlich mir ein besseres Leben zu ermöglichen. Also ich habe das erst viele Jahre später verstanden. Mir war das überhaupt nicht klar als Kind, was sie da eigentlich gemeistert haben. Die haben mich gepackt in einen kleinen Fiat, ich glaube das ist ein Fiat 100 oder Fiat 500, Fiat 500, also ein kleiner auf jeden Fall. Die hatten gar nichts, also kein Geld. Keine Sprache, keine Freunde. Die wussten nicht, was sie erwartet, aber sie hatten eins. Mut. Mut. Und sie sind nach Deutschland. Mein Vater hat deutsche, also tatsächlich die Mutter ist Deutsche gewesen. Und dadurch war schon dieses deutsche Gen auch bei uns in der Familie. Aber trotzdem haben sie hier wirklich von null angefangen. Und ich glaube, das ist wirklich in mir so dieses Neuanfang, von Null anfangen, mit nichts anfangen, mutig sein, an sich glauben. Das habe ich in den Genen. Das hat 100% was damit zu tun. Und das ist bis heute eine sehr große Inspiration, dass meine Eltern diesen Schritt damals mit mir als Baby gewagt haben. Und das sind hier ganz andere Zeiten als heute. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Kommunismus, viel Angst auch im Land. Und dann auch dieser Schritt zu sagen, wir verlassen die Heimat. Wir wagen es neu mit dem, was wir in uns tragen. Ja.
Und dann, wie ging es dann weiter? Weil ich glaube, also du hast ja gerade schon gesagt, ne, dir wurde viel Mut auch mit in die Wiege gelegt. Ja. Was hat das mit deinem Leben gemacht?
Ich würde sagen, alles. Ich würde wirklich sagen, alles. Wenn ich mein Leben betrachte, und du hast recht, wo fange ich jetzt an zu erzählen? Es ist so, egal was ich gemacht habe, es war immer dieses, ich bin sehr risikobereit, und ich glaube auch, das ist etwas, das zeigt sich im Kleinen wie im Großen. Also ich wollte immer zum Fernsehen. Ja, immer. Ich weiß noch, wie ich mit 9 Jahren mit dem Gartenschlauch in der Hand bei der Nachbarin einen Kinderzirkus moderiert habe. Und ich wollte auch immer zu RTL. Also es musste RTL sein. Also meine Eltern haben auch gesagt, es gibt doch auch WDR und die Deutsche ZDF. Welle und, ne, und ZDF. Aber es musste RTL sein, weil RTL ist laut und bunt. Und ich wollte auch immer zu exklusiv. Ich wollte immer zu den Promis. Auch das, weißt du, die Bunte, die Gala, was man dann so durchblättert, die Cosmopolitan und dann natürlich so diese ganzen Frauen am roten Teppich, die Stars. Ich fand das toll. Ich wollte immer Carla Kolumna, die rasende Reporterin sein, die wirklich am Teppich steht. Und das Krasse ist, ich wurde das. Ich wurde das. Und auch wirklich mit einem sehr steinigen Weg. Also ich kenne niemanden beim Fernsehen, ich kannte niemanden beim Fernsehen. Ich hatte nicht den Onkel, der Produktionsleiter war oder die Tante, die Make-up-Artistin ist und mich da vielleicht so ein bisschen reinschleusen kann, sondern ich bin einen ganz steinigen Weg gegangen von Studium, ich habe Journalismus studiert, dann habe ich ein Volontariat gemacht, mir das hart erkämpft, dann Jungredakteurin, Redakteurin bis hin zur Reporterin, die national und international gedreht hat. Und das habe ich 10 Jahre gemacht. Und da könnte ich dir jetzt eigentlich mit der Geschichte auch einsteigen, wo du gerade so meintest, wo hat Mut eine Rolle gespielt? Die ersten 2 Jahre waren schlimm. Ich bin in die Redaktion, das war die Regionalredaktion von RTL, und habe wirklich 2 Jahre auch krasses Mobbing erlebt. Das kann man nicht anders sagen. Ich war nicht willkommen. Ich war einfach nicht willkommen.
Womit hatte das zu tun, glaubst du?
Ich bin sehr fröhlich, ich bin sehr laut, auch in meiner Art manchmal, also so, dass ich auch merke, ich erfülle den Raum und ich glaube, ich war zu viel. Also als ich weiß noch, als ich da reingekommen bin, hallo, ich bin Eva und ich freue mich so auf dieses Volo und hier und ich habe schon die Blicke der Frauen gesehen.
Dass die das so, oh Gott, was für eine Nervensäge.
Ja, nee, was für eine Übermotivierte.
Ah ja.
Was für eine Übermotivierte. Und das, glaube ich, ist ein Dorn im Auge. Du kommst in so einen Laden, bist völlig übermotiviert, meldest dich. Auch kennst du noch in der Schule dieses, wer will? Und ich immer, ich mach das gerne. Ich mach das gerne. Wer macht den Wochenenddienst? Ich. Also das ist ja auch anstrengend, wenn dann so eine übermotivierte Kollegin reinkommt. Und tatsächlich hat das mit mir auch sehr viel gemacht in dieser Zeit. Das war, also mit meiner Gesundheit hat es ganz viel gemacht, da reden wir bestimmt gleich noch drüber. Ich wollte es aber so sehr. Also ich wollte es so sehr. Ich wollte dieses Volo. Du musst wissen, es war zu dieser Zeit, das ist jetzt ja auch schon fast 20 Jahre her. Tatsächlich ist es... Es ist krass, ja.
Also du bist jetzt 41, ja, das heißt, da warst du irgendwie so 20, 21.
21, ja, oh Gott, es ist 20 Jahre. Da war das so, da wollten viele zum Fernsehen. Du kannst dir das so vorstellen, die Konkurrenz war extrem groß. Die standen Schlange. Also ein Volontariat war etwas ganz, ganz Seltenes. Es gab 2 Volostellen bei dieser Redaktion im Jahr. Das heißt, dieses Volo zu bekommen, in diesem Vorstellungsgespräch zu sitzen, das war schon wow, wow, wow. Und dann habe ich dieses Volo bekommen, weil der Chef sehr überzeugt war von mir, aber die Redaktionsleiterin nicht. Und mit wem hast du tagtäglich zu tun?
Ja.
Mit der Redaktionsleiterin.
Nicht mit dem Chef.
Nicht mit dem Chef. Und das war mein Verhängnis. Und da habe ich wirklich auch gedacht, Fernsehen ist nicht Glow. Fernsehen ist nicht Glow. In dem Moment war es einfach nur hart, ein tägliches, lass ich mir mein Lächeln nehmen. Lass ich mir diese Freude nehmen, diese unendliche Lebensfreude, die ich in mir habe, lass ich mir das nehmen. Und das war wirklich wie so ein gegen diese Redaktion auch angehen. Und interessanterweise haben mich in der Zeit die Männer gerettet. Weil die Männer, ich dachte ja, mit mir ist was falsch. Aber die Männer waren so, kommst du mit in die Mensa, kommst du mit in die Kantine, sagt man ja, Mensa ist ja aus der Uni, kommst du mit in die Kantine was essen? Das kam sehr viel von den Männern. Und dann war meine Rettung, als 3 neue Kolleginnen kamen, mit denen ich bis heute, mit zwei von denen bin ich bis heute sehr, sehr eng befreundet. Das war meine Rettung. Die haben auch dieses Mobbing dann im Grunde abbekommen und ich habe denen dann gesagt, hey, komm, lasst uns zusammentun, lasst uns zusammen die Mittagspause verbringen, lasst uns zusammen sein. Und dadurch wusste ich auch, nee, so falsch bin ich nicht. Hier ist etwas anderes, was nicht stimmt. Aber das weißt du ja nicht mit Anfang 20.
Aber das war erst nach 2 Jahren? Oder
nee, es ging 2 Jahre lang. Es ging 2 Jahre lang.
Okay, aber wann sind diese Kolleginnen mit eingestiegen?
Recht am Ende. Ja. Und die Auflösung ist auch die, diese eine Person, die es besonders, also die es wirklich nicht gut gemeint hat mit mir, hat die Redaktion gewechselt. Mhm. Dadurch wusste ich, okay, das ist auch ein Zeichen des Universums. Also bin ich geblieben und dann habe ich aber die Redaktion gewechselt. Mhm. Und ich habe dann, das ist ja auch bei RTL so, du kennst den Laden ja auch, es ist ein großer Konzern, das heißt, ich bin wirklich auch gesprungen. Ich bin dann zu Punkt 12, ich war sehr lange auch bei Prominent, bei Vox. Dann bin ich rüber in meine absolute Traumredaktion exklusiv. Und dann wurde dieses Mobbing-Thema auch deutlich besser. Mhm. Ich hatte ja auch dann ein Standing. Ich habe mich da ja hochgearbeitet. Das heißt, ich wusste ja auch, hey, ich habe echt was auf dem Kasten. Mhm. Das, was ich da mache, ist gut. Und vielleicht ist es ja auch das, ja, Thema Neid. Ja, wir haben uns ja eben auch ein bisschen darüber unterhalten, auch über dieses Neid-Thema. Ich habe das immer so von mir weggehalten, weil ich bin so nicht. Ich gönne jedem das Allerbeste. Mhm. Und ich bin wirklich so jemand, der auch Praktikantinnen, da kommen wir übrigens auch zu diesen Hierarchien. Ich war immer die, bis heute schreiben mir auch die Praktikantinnen, da siehst du auch mal diesen Impact, den du da hast. Ich habe die immer mitgenommen und habe gesagt, komm mit an den Tisch, weil ja, ich bin doch nur Praktikantin. Nein, du bist ein Mensch. Verdammte Haxe, du hast hier vielleicht mehr auf dem Kasten als manch anderer. Und dann habe ich halt immer dafür gesorgt, dass es den Praktikantinnen gut geht. Und dann war ich natürlich irgendwann die Praktikantinnenbeauftragte. Ja, aber das ist auch so ein Zeichen. Also ich mag das nicht, diese Hierarchien.
Kannst du vielleicht noch mal einmal darauf eingehen, weil ich das gerade auch spannend finde und ich glaube, es geht einfach ganz, ganz, ganz vielen Menschen da draußen so, die mit einer Art, und du hast ja auch gerade selber gesagt, du bist enorm begeisterungsfähig, du bist laut, du kommst rein, du bist fröhlich und so weiter. Ja. Und ganz viele Menschen, die das nicht haben, sind dann neidisch, sind halt irgendwie, finden das halt nicht toll. Mhm. Wie bist du denn damit umgegangen? Also wie, wenn du jetzt dich nochmal vor 20 Jahren, was würdest du empfehlen? Also hast du da in deiner Situation alles richtig gemacht oder würdest du jetzt rückblickend mit 41 sagen, boah, das, weiß ich nicht, da hätte ich noch was anders gemacht?
Das ist eine sehr schöne Frage. Ich denke da nämlich oft echt drüber nach. Tatsächlich, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich noch mehr abgegrenzt. Ich habe es mir sehr zu Herzen genommen. Ich habe es mir sehr zu Herzen genommen. Da kommen wir dann auch später zum Thema Gesundheit, weil das ja auch was mit dem Körper macht. Also ich habe viel geweint in der Zeit. Ich habe viel gestruggelt, gezweifelt. Natürlich hatte ich aber auch ein sehr starkes Umfeld. Also mein Mann, der damals ja schon an meiner Seite war, der auch sehr viel, dass ich also anhören musste. Oh. Also das ist ja auch so eine Bubble, diese Fernsehbubble. Und tatsächlich ist es mir dann auch gelungen, innerhalb dieser Redaktion schon so 2, 3 auch gute Kontakte zu haben, die dann ja auch diese Kraft einem dann mitgegeben haben, das auch durchzustehen. Aber ich hätte mir mitgegeben, zu sagen, Eva, nimm es dir nicht so zu Herzen. Ja. It's just a job. Mhm. Aber so war ich eben nicht.
So ist man aber auch mit Anfang 20 nicht. Ja. Das ist halt leider auch eine Alterssache.
Aber diese Abgrenzung, ja, das ist mir gar nicht gelungen. Ja. Und auch zum Beispiel, jetzt erinnere ich mich gerade an so ein Küchengespräch, wo eine Kollegin meinte, darf ich dir mal einen Tipp geben? Ich würde mich nicht in die erste Reihe neben Frauke stellen. Das kommt nicht gut. So, dann hätte ich jetzt, wenn ich das gewusst hätte, ich gesagt, Was willst du von mir? Ne? Also, dann stell du dich doch in die letzte Reihe. Mhm. Also, ich stelle mich total gerne in die erste Reihe. Ich mag die erste Reihe. Ich mag sie wirklich. Ja. Ich war letztens auch bei einer Speech, bei einem Auftritt, da habe ich gedacht, ach schade, die erste Reihe, da sehe ich also schlechter, wenn ich... Also, weißt du, es ist ja auch eine Frage, wo sitzt du denn gerne? In der ersten Reihe oder in der letzten Reihe? Ja, vielleicht im Kino.
Aber da kann man ja auch wieder so sagen, don't dim your light. Ne?
Also, was war? Du ahnst es? Ja. Natürlich bin ich nicht in die erste Reihe. Ja. Natürlich bin ich nicht neben Frauke. Weil ich habe gedacht, ja, ich hätte sie jetzt recht. Ne? Also ich komm,
das und das würdest du rückblickend nicht mehr machen?
Nein.
Also diejenigen, die jetzt zuhören, die vielleicht auch ein bisschen jünger sind als wir, die halt vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, don't dim your light, seid nicht irgendwie...
Und steh auch dazu. Ne? Also ich hätte ihr jetzt gesagt, ich weiß auch noch genau, wie sie hieß, ich hätte jetzt gesagt, ich möchte aber in die erste Reihe. Ja. Und weißt du was? Ich glaube, sie hätte dann gar nichts mehr gesagt. Weil was sagst du denn dann? Ja. Aber ich so, ah echt?
Also vielleicht
so,
schafft sie es aber auch selber nicht in die erste Reihe. Ne? Ja. Und da finde ich immer noch ganz wichtig, und das finde ich so schön, dass du das gerade auch gesagt hast, du hast später die anderen mitgenommen.
Hab ich.
Du hast ihnen gesagt, hey, setzt euch nicht an einen anderen Tisch, komm mit zu unserem Tisch und so weiter.
Ja.
Und ich glaube halt, das kann ich nur allen Frauen da draußen mitgeben, die so sind wie wir, die einfach immer, ne, laut, viel, ehrgeizig sind und so weiter.
Ja.
Nimmt die Menschen, die nicht so ehrgeizig sind,
mit.
Die nicht einfach können, nimmt die mit. Nimmt
unbedingt.
Die mit.
Unbedingt.
Weil ich glaube, auch selbst wenn da Neid und Missgunst und so weiter herrscht, ist es einfach, weil man etwas selber nicht hat. Ne? Wir sind einfach ein Spiegel für andere, die dann vielleicht auch wiederum sagen, oh, vielleicht würde es mir gut tun, ein bisschen lauter zu sein. Vielleicht würde es mir gut tun, ein bisschen öfters in der ersten Reihe
zu stehen. Und weißt du, was das Krasse ist, dass ich heute damit mein Geld verdiene.
Mhm.
Mit dem, wofür ich gemobbt wurde.
Ja.
Ich verdiene mein Geld.
Wie häufig ist sowas, ne? Wie häufig hatte ich hier schon Menschen sitzen, die früher für etwas gemobbt worden sind oder was und heute damit irgendwie ihren Beruf dadurch gefunden haben?
Also meine Begeisterung, wenn ich auf der Bühne stehe oder wenn Frauen bei mir im Coaching sind, weil ich ja mittlerweile als Coach arbeite, die sagen, deine Energie, Eva, deine Energie, die macht so viel mit mir. Danke fürs Aufwecken, danke fürs Präsentsein. Aber weißt du, das ist ja auch ein voll der Weg gewesen, weil vielleicht, wenn du magst, kann ich dir
das auch erzählen.
Wir gehen weiter.
Deine Geschichte dann ist ja noch ein bisschen länger.
Ja, dann kam halt der Fall im Grunde.
Mhm.
Und der Fall kam nicht freiwillig. Mhm. Der Fall wurde durch meinen Körper entschieden. Ich bin dann, um das noch kurz weiter, damit man das versteht, also ich war dann bei Exklusiv. Und habe 3 Jahre dort in dieser Redaktion gearbeitet, war tatsächlich auf den roten Teppichen, überall, wo man sich vorstellen
also
kann.
Also dein großer Traum
mein Traum ist wahr geworden. Und ist es so glowig, wie man denkt? Nein, natürlich
ist
nicht.
Es
ist ein Knochenjob. Ja, es ist ein Knochenjob. Ja. Nicht immer, natürlich nicht immer. Du hast auch die Momente, wo du auf dem Schiff schipperst und ich erinnere mich an tolle Drehs mit irgendwelchen Millionären, wo du natürlich dann auch so dieses Feeling bekommst. Ja, und dann bist du da als RTL-Reporterin und so, wow, in Cannes, in Monaco und so weiter. Aber es ist auch oft dieser Job, du stehst am roten Teppich, du hast Hunger, du hast Durst, aber du kannst nicht weggehen, weil jeden Moment kommt Lady Gaga. Und wenn du jetzt den roten Teppich verlässt und auf Toilette gehst, in dieser Sekunde kommt sie doch, weißt du? Wo du auch denkst so, nee, ich kann nicht weg. Und der Kameramann, der dann auch sagt, geh jetzt bitte nicht auf Toilette, weil ich glaube, sie kommt jetzt. Und dann vergehen manchmal Stunden. Ich schwöre es dir. Dann vergehen Stunden. Und dann stehst du da für diesen einen O-Ton, weil du willst diesen einen O-Ton von Lady Gaga. Und dann geht sie vorbei und sagt nur Hello.
Und
du denkst,
weg.
Lady Gaga, for RTL. Und die denkt sich so,
wer ist ein RTL?
Nein, das wahrscheinlich nicht. Aber du musst ja auch vorher mit denen auch Interviews meistens vorab ausmachen etc. Also ich habe schon sehr viel auch gelernt in diesem Reporterleben. Auch ich bin sehr hartnäckig, auch da. Tatsächlich auch bei Interviews. Ich habe wirklich bis ins Letzte da gestanden und versucht, diesen O-Ton zu bekommen. Und ich glaube auch deswegen kann ich auch sagen, ich war eine sehr gute Reporterin, weil ich auch wirklich dieses Gen auch in mir habe, durchzuziehen. Also auch diesen Mut zu haben, auch anzusprechen. Du musst mutig sein als Reporter. Mhm. Du musst dich echt durchsetzen.
Aber glaubst du, dass man sowas lernen kann oder ist man so?
Beides. Also ich glaube beides. Ich glaube, man kann viele Dinge im Leben lernen, aber es gibt etwas, das, glaube ich, muss man haben.
Mhm.
Und das
diesen
ist Biss.
Ja.
Mhm. Du musst hungrig sein.
Mhm.
Are you hungry? So, bist du hungrig? Ich bin sehr hungrig, aber jetzt auch erst wieder seit 3 Jahren. Aber warte, ich bin zu schnell. Also ich bin zu schnell, ich überschlage mich, weil das ist so spannend, weil das jetzt wieder gekommen ist mit dem Hunger. Der war dann nämlich erstmal auch weg.
Mhm.
Ja, der war ganz weg. Ganz interessant.
Was ist denn dann genau passiert?
Genau.
Also du warst dann bei Exklusiv.
Mhm.
Was ist passiert?
Ich war dann 31 und in der Zeit habe ich gedacht, so jetzt geht's richtig los. Also so die Karriere, so nach dem Motto noch mehr Verantwortung, noch mehr Kamerapräsenz. Es ist immer was Besonderes, auch als Reporter vor der Kamera zu sein. Also man sagt ja, der Redakteur ist hinter der Kamera, der Reporter vor der Kamera. Und ich mochte schon immer die Kamera. Ich habe da auch nie einen Hehl draus gemacht. Ne? Auch das vielleicht kommt nicht bei jedem super an. Du kommst da hin und sagst, hey, ich bin gerne vor der Kamera. Aber das ist ja eigentlich der Job.
Mhm.
Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum das manche komisch fanden. Na gut, und auf jeden Fall war das wirklich so, dass ich dann mit 31 gemerkt habe, in mir kam plötzlich dieser ganz, ganz große Wunsch auch auf, Mama zu werden.
Mhm.
Ich wollte unbedingt Mama werden. Und das wurde immer stärker. Und dann bin ich zum Gynäkologen und dann kam dieser eine Tag, dieser eine Anruf, der alles verändert hat. Und zwar habe ich nicht erfahren, dass ich einen positiven Schwangerschaftstest habe, sondern dass ich eine Chemotherapie machen muss. Und das war natürlich ein Moment, der völlig sowieso als würde die Welt tatsächlich kurz stehen bleiben. Aber interessanterweise hat es mich nicht, also ich kann das manchmal bis heute nicht ganz erklären. Ich stehe diesem ganzen Thema etwas anders gegenüber als vielleicht manch anderer. Ich sehe das auch als meinen absoluten Heilungsweg, der damit begonnen hat. Ich glaube nämlich, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich heute noch bei RTL im Konzern. Und ich weiß auch, dass das nicht gut für mich war, für meine Gesundheit, weil es war sehr viel Druck. Du kennst die Branche ja auch gut. Ich hatte ja immer bei Exklusiv oder auch bei allen anderen Redaktionen, ich möchte damit nicht das Fernsehen schlecht machen, das ist das Business. Um 18.30 Uhr läuft die Sendung. Um 18 Uhr spätestens musst du in der Vertonung sein. Wenn du bis 18 Uhr nicht in der Vertonung bist, was ist denn dann? Ja, das ist nicht, es kann nicht passieren. Es ist nicht möglich. Du bekommst morgens dein Thema und abends läuft das Stück. Und mir war das nicht klar. Mir war nicht klar, was das für ein enormer Druck ist, dem ich oder mein Körper da ausgesetzt ist. Weißt du, wie selten ich Mittagspause gemacht habe? Wie selten ich mir mal einen Moment, manche sind dann, also RTL ist ja am Rhein, wunderschön. Ich bin nie eine Runde spazieren. Nie. Das haben immer manche Kollegen auch gefragt. Ich habe doch keine Zeit. Um 18 Uhr muss ich doch in der Vertonung sitzen. Und das habe ich komplett unterschätzt. Und mit diesem Anruf kam plötzlich so ein Schlag im Sinne von, mein Körper ist schlauer als ich. Mein Körper weiß etwas, was ich noch gar nicht weiß. Und zwar, dass ich Grenzen habe. Ich habe Grenzen. Und das war mir nicht klar. Ich habe gedacht, weil ich doch so ein energiegeladener Mensch bin, dass ich so grenzenlos bin in meinem Wirken, in meinem Sein. Und plötzlich kam da diese Nachricht. Naja, und um das auch, es würde hier völlig den Rahmen sprengen, da jetzt ins Detail zu gehen, aber Folgendes ist dann passiert. Ich bin von einem auf den anderen Tag raus. Und das für ein Jahr. Das war damals krass. Ich war so ernüchtert. Der Laden läuft ja ohne mich weiter. Wer spricht denn jetzt den Teaser? Ich habe immer diesen Teaser gesprochen, weißt du, dieses und gleich bei Exklusiv. Warum Heidi Klum jetzt einen neuen, ne? Also ich war die Stimme. Nicht nur, es haben auch viele andere vertont, aber ich habe sehr viel den Teaser vertont. Aber nur ich kann doch diesen Teaser so toll vertonen. Nein. Und das war auch krass, Miri, weil ich dann wusste, der Laden läuft auch ohne mich. Ich bin ersetzbar. So. Oh. Und gleichzeitig war es eine Befreiung. Es war eine Befreiung. Jetzt geht's um mich. Es geht um mich. Ganz komisches Gefühl. Ich war nicht mehr im Rad. Ich bin aus dem Rad rausgeflogen, kann man ja sagen. Und dann ging alles ganz schnell. Es ging alles ganz schnell.
Also du hast die Diagnose Brustkrebs bekommen,
ja,
oder?
Ja, genau. Ich hatte die Brust. Und interessant, also ich persönlich zum Thema, ich sehe das ein bisschen anders. Ich mag dieses K-Wort nicht. Ich finde, das ist bei uns völlig missbraucht durch die Medien tatsächlich. Also ich habe ja selbst dort gearbeitet. Ich mag das nicht, diese tragische Klimpermusik drunter. Ich mag nicht die Schlagzeilen. Schockdiagnose. Ich erinnere mich an Silvi Mais, an diese Bildzeile, Schockdiagnose mit 31. Und weißt du, was auch krass ist? Fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe Silvi Mais dazu interviewt. Und das war, da hatte sie ganz kurze Haare, so wie du. Und da habe ich sie interviewt zu ihrer Chemo. Und ich finde es so krass, 5 Jahre später war ich es. Und das finde ich auch so wahnsinnig manchmal im Leben. Du weißt es nicht. Deswegen schau gut, wie du der Person auch gegenübertrittst, wie du über diese Person auch denkst, wie du über die Person urteilst. Weil ich habe ja mit ihr darüber gesprochen, mir war es auch ein bisschen unangenehm. Und ich finde es so krass, dass ich 5 Jahre später diese Schlagzeile war. Und deswegen, ich könnte das auch nicht mehr. Ich könnte nicht mehr dieses Schockdiagnose, dieses, weißt du, so dieses, für diese Sprache, diese aggressive Sprache. Und das macht der Boulevard ganz, ganz viel. Und ich könnte das nicht mehr, gar nicht mehr. Das ist nicht mehr meins. Also du ahnst es schon, ich bin dann nicht mehr richtig zurück zu RTL. Ich habe dann noch natürlich meinen Vertrag ausklingen lassen und so weiter. Aber letztlich habe ich dort aufgehört. Ich bin ganz raus von meinem eigentlich damals ja Lebenstraum. Und dann wusste ich, ich brauche Ruhe. Also meine innere Stimme war so, du brauchst Ruhe. Und Carolina, meine Kollegin, hat immer gefragt, kommst du mit zum Yoga? Und da habe ich immer gesagt, ich habe keine Zeit, Caro. Es tut mir so leid, ich habe keine Zeit. Das ist so toll mit dem Yoga, aber ich habe keine Zeit. Was hatte ich plötzlich? Zeit. Ja. Ich hatte plötzlich unendlich viel Zeit. Und die Chemotherapie begann sehr schnell. Ich bin dann tatsächlich auch, ich glaube, ich bin noch ein sehr extremer Mensch. Das hat ja auch Vor- und Nachteile. In dem Fall war es ein Vorteil, weil ich bin dann in diese Ruhe rein und bin direkt mal in die Ausbildung zur Yogalehrerin.
Wow, okay.
Ich habe dann direkt eine Ausbildung gemacht. Dann hat es auch nicht gereicht, nur die Yogastunde zu besuchen.
Während du in der Chemotherapie warst?
Wow, krass. Ja.
Aber da spricht ja auch ganz viel, ne, aus dir heraus, ne, dass du halt dir auch eigentlich diese Auszeit gar nicht gönnen konntest, richtig?
Und
ne?
Die Ausbildung,
also du musstest direkt was Neues machen.
Und weißt du, das stimmt auch nicht ganz, gerade wo du es sagst, das war schon das Ende der Chemo.
Okay.
Genau, nee, das stimmt nicht, es war schon die Bestrahlung, sorry. Mhm. Also die Chemo habe ich noch keine, da bin ich zum Yoga gegangen, um die Ecke. Und da habe ich die ganzen Yoga, es gibt ja ganz verschiedene Yoga-Richtungen. Da habe ich dann mich verliebt in Hatha-Yoga und Yin-Yoga. Und dann erst mit der Bestrahlung, das muss ich wirklich gerade korrigieren, da hast du nämlich absolut recht. Nee, dieses Jahr, das Jahr der Chemo, war eine absolute Auszeit. Okay. Und das war für mich die größte Challenge.
Ja, kannst du dir gar nicht vorstellen? Ich kann es mir nämlich wirklich auch gar
Oder?
Nicht vorstellen.
Es war für mich die allergrößte Challenge. Und das Verrückte war, ich bin echt gut durch diese Zeit. Ich bin gut durch diese Zeit, aber ich bin so. Ich bin so. Ich habe mal einen krassen Satz gesagt, das war mir gar nicht so krass, dass der Satz so krass ist, so bewusst, dass der Satz so krass ist. Ich war glücklich. Ich war glücklich. Also ich habe ganz viel für mich gemacht. Ich bin, mein Mann und ich damals, wir sind nach Holland, haben am Meer gesessen. Mir sind zu der Zeit schon die Haare ausgefallen. Ich fand das nicht schlimm. Ich wusste, das ist ein Teil dessen. Ich hätte mir auch du kannst dir auch ein Eiskissen in den Nacken legen und das verhindert das auch teilweise tatsächlich. Mhm. Das habe ich nicht gemacht. Es war für mich okay. Ich wusste ja, sie kommen wieder. Mhm. Ich hatte auch da schon einen unantastbaren Glauben an mich. Es war außer Frage. Es gab keine andere Option. Diese Option, dass was schiefgehen könnte, kommt ja auch sehr viel aus dem Außen. Wir gehen in Deutschland, finde ich, nicht gut mit dem Thema um. In anderen Ländern, weil du weißt, ich bin ja durch die Yoga-Ausbildung auch ich bin ja auch zum Buddhismus gekommen und zu vielen anderen Regionen der Kulturen und so weiter. Und da muss ich dir sagen, habe ich viel gelernt, wie wir auch damit umgehen im Außen, dass wir das eben nicht zu eigen machen. Mhm. Es zählt, was du glaubst. Mhm. Deine Wahrheit zählt. Mhm. Nur deine.
Und es gab aber ja auch noch einen ganz, ganz großen Wunsch in dir. Und das waren ja Kinder.
Ja.
Wurde dir dieser Traum komplett genommen damit?
Ja. Nicht von mir, sondern von einem Arzt und von einem Arztgespräch. Und das war auch das schlimmste Gespräch meines Lebens. Das war ein Arzt, der, ich weiß es noch wie heute, den Ordner aufgemacht hat mit meinen ganzen Diagnosen oder mit meiner Diagnose. Und hat den aufgemacht und hat so gemacht. Also allein dieser Blick. Ja, Frau de Lubum jetzt. Ne? Also das Kinderthema, das müssen wir jetzt aber mal ganz schnell vergessen.
Boah, wie übergriffig.
Also, und vor allem, weißt du, du kannst ja Brötchen an der Theke vergessen. Du kannst doch nicht einen Kinderwunsch vergessen. Du kannst doch nicht vergessen, dass du Mama werden willst. Das war krass. Ich erinnere mich, wie Markus und ich die Hände unter dem Tisch gehalten haben. Uns lief der Schweiß die Hände runter. Und trotzdem ist in mir etwas gewesen. Kennst du das, wenn du mit deinen Kindern redest und die machen so?
Ja,
la 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 la. So. Und das, ich weiß, das klingt jetzt komisch, Miri, aber als er das gesagt hat, ich habe das gemacht innerlich. Ich habe meine Ohren zugehalten, wie ein Kind, und habe gedacht, la 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 la. Ich weiß, es klingt jetzt bescheuert, aber das war meine Strategie. Mhm. Ich habe das nicht an mich rangelassen. Der hat mir schreckliche Dinge erzählt, was das nicht alles, ne, auch für Konsequenzen haben kann. Was das auch alles bedeutet, auch eine Chemo wirkt sich auch auf die Eierstöcke aus. du kannst dir gar nicht vorstellen, doch, du kannst dir vielleicht vorstellen, was der alles gesagt hat, weil der muss mich ja auf die Risiken aufmerksam machen. Und ich saß da innerlich, so nach dem Motto wirklich, ich höre dich nicht, ich lasse es nicht ran. Ich war wie so eine Seifenblase, an der das so abgeprallt ist. Das war meine, jeder geht ja anders damit um. Das war meine Art, damit umzugehen. Und ich bin aus diesem Gespräch raus und habe zu meinem Mann gesagt, ich werde Mama. Ich werde Mama von 2 Kindern. Und da war ich ja 31, das ist ja 10 Jahre her. Und Markus hat mich angeguckt und hat gesagt, ich weiß, dass das so sein wird. Ich weiß, dass das so sein wird. Weil er kennt mich ja auch. Und dann ist Folgendes passiert. Ich bin dann in diese Yoga-Geschichte rein, bin wirklich zur Ruhe gekommen. Ganz zur Ruhe gekommen, ganz neues Gefühl, wirklich. Also immer noch fällt es mir schwer, aber es ist schon besser durch diese Ausbildung auch. Und dann 10 Monate nach der letzten Chemo, da habe ich so zu meinem Mann gesagt, weißt du was, lass es uns doch einfach mal drauf anlegen, weil letztlich entscheidet das ja der Körper, kein Arzt. Kein Arzt dieser Welt entscheidet es. Noch nicht mal ich in gewisser Weise. Weißt du, wie ich meine? Die Psyche, sondern es entscheidet ja, obwohl die Psyche spielt schon sehr, sehr stark mit, aber es entscheidet ja der Körper. Und wirklich, ich meine, wir sind ja hier unter uns, also wirklich, das war der erste Versuch. Der erste. Ich schwöre es dir.
Und du bist direkt schwanger geworden?
Ich bin direkt schwanger geworden mit Emilia.
Oh, wie schön.
Und Emilia wird im Juli 8.
Oh, wie schön.
Ja. Es ist so krass, es ist so krass. Und es ist wirklich, ich wusste es. Ich weiß, es sagt sich jetzt immer so, ne? Ich wusste es. Und ich sage auch ganz ehrlich, auch wenn ich Frauen begegne, ist das alles von alleine passiert. Nein. Ich sage immer, das ist kein Wunder. Also ich habe für dieses Wunder auch trainiert. Ich habe dieses Wunder ja auch herbeigeholt, indem ich zum Beispiel mich sehr viel mit meinem Körper beschäftigt habe und der Ruhe. Mit meinem Kopf. Ich habe sehr viel meditiert. Ich habe sehr viel, das machst du ja auch, Manifestationsarbeit betrieben. Vision Board. Was weiß ich, was ich alles gemacht habe. Immer wieder dieses Mantra. Ich kann dir nicht sagen, wie oft am Tag ich gesagt habe, ich werde Mama. Ich werde Mama. Ich weiß wirklich, ich bin morgens aufgestanden, ich werde Mama. Ich bin beim Zähneputzen, ich werde Mama. Ich bin abends ins Bett, ich werde Mama. Wirklich, ich habe es jeden fucking Tag gesagt. Und dann wusste ich auch, das macht ja was. Also es gab keine Option, dass das nicht passieren wird. Ich war wie ein bisschen wie so auch, man könnte auch sagen, so eine Besessenheit dem gegenüber. Aber ich wusste auch, ich brauche das. Ich brauche das. Ich gucke mich ja ins Spiegel, die Haare sind weg. Du bist aufgedunsen vom Cortison, das ist ja eine starke Behandlung. Und dann war aber immer mein Satz in den Spiegel, ich habe mich angelächelt und habe gesagt, ja, es ist, wie es ist, aber ich werde ja Mama. So. Und dann ist das passiert. Und es ist so krass, weil ich finde das immer noch so unglaublich, wenn ich Emilia anschaue, denke ich immer, sie weiß das ja alles noch gar nicht, ja. Aber das ist immer so, so krass, da ist dieses Mädchen. Das ist dieses Mädchen. Und ich wusste das und ich habe dann übrigens auch diesen besagten Arzt. Ich war im Allgäu in der Reha. Und ich habe ihm einen Brief geschrieben. Einen sehr langen Brief, nicht böse, nicht aggressiv, aber schon klar, was er ausgelöst hat in mir. Was ist, wenn ich nicht so gewesen wäre, wie ich bin?
Ja.
Was ist, wenn ich nicht so ein Mindset hätte? Was ist, wenn ich nicht so eine unerbittliche Positivität in mir gehabt hätte?
Ja.
Was ist das für eine Verantwortung von ihm anderen Frauen gegenüber? Und jetzt kommt's, er ist mittlerweile Chefarzt. Er hat nicht auf meinen Brief geantwortet, aber ich habe ihm per Einschreiben geschickt und ich weiß, dass er ihn bekommen hat. Ich brauchte das, weißt du, dass er andere Frauen, dass er weiß, was das macht, dass er diesen Traum tötet. Mit dieser Aussage tötet er diesen Traum. Und ich wusste in diesem Moment, es ist an mir, mich davor zu schützen. Deswegen dieses na, na, na. Aber das macht nicht jeder. Das macht nicht jeder. Viele beschäftigen sich auch sehr mit dieser Diagnose. Habe ich gar nicht gemacht, übrigens. Gar nicht. Gar nicht. Ich habe mich beschäftigt mit Yoga, mit unserer Hochzeit. Unsere Hochzeit stand an. Da habe ich gedacht, ah, jetzt heiraten wir. Natürlich heiraten wir, weil Markus meinte, sollen wir die Hochzeit absagen? Um Gottes Willen, ja. Und da war ich mitten in der Chemo. Ich war bei unserer Hochzeit mit 90 Gästen. Mitten in der Chemo. Boah, und da war auch so, ja, ja, und das, ich wollte das. Ich wollte das. Ich habe mich beschäftigt mit sowas wie, hätte ich ja nie Zeit gehabt. Welche Tischdeko? Weißt du, plötzlich konnte ich mich um sowas kümmern. Und ich habe mich da reingestürzt, habe mich um diese Hochzeit gekümmert, hatte kein einziges Haar auf dem Kopf, habe mir übrigens vorher ein Jahr Gedanken gemacht mit meiner Freundin, welche Haarfrisur ich haben werde bei der Hochzeit. Das ist auch krass, ne?
Und du hast gar keine Perücke getragen?
Doch. Ich habe die Perücke angehabt, nur abends beim Tanzen nicht.
Ah ja, schön.
Und es ist wirklich auch so, ist das verrückt? Du machst dir ein Jahr Gedanken um deine Frisur und hast dann auf deiner Hochzeit
keine Haare.
That's life. Ja. Das passiert. Das ist auch
aber krass. es ist schon sehr krass, wie, also ne, das ist ja der Wahnsinn. Also was du für eine Power hast, was du für eine Lebensfreude, was für ein das ist, also das, da muss man schon sagen, ne, das ist ja wirklich außergewöhnlich. Du hast ja dann auch tatsächlich noch ein zweites Kind bekommen, ne?
Also der Anton.
Dein totaler Traum ist wahr geworden und du hast es alles geschafft, weil du dir halt immer wieder gesagt hast, ich werde Mama und wirklich wahrscheinlich auch, ich werde Mama von zwei Kindern.
Ja, genau. Also ich wusste das auch mit Anton.
Und dann hast du aber ja bewusst entschieden, so jetzt habe ich das alles durchstanden, ich habe das alles mit Bravour geschafft, ich habe zwei Kinder und du hast ja dann für dich entschieden, ich möchte nicht zum TV zurück und du möchtest hat sich selbstständig gemacht.
Ja,
und
genau.
Vielleicht können wir jetzt auch einmal darauf eingehen, weil ich glaube, dass deine Story auch so inspirierend ist für viele, dass du ja auch gesagt hast, so deine heutige Berufung ist ja auch durch das Ganze zu dir gekommen. Ja. Kannst du einmal erzählen, was es genau ist und was du machst?
Gerne. Tatsächlich ist dieser Journalismus wieder zurückgekommen. Ich hätte es nicht gedacht. Ich bin ja dann in diese Yoga-Geschichte rein für 3 Jahre, auch lange. Habe eine Yogaschule gegründet, habe auch mittlerweile immer noch diese Yogaschule, aber 5 Mitarbeiterinnen, die diese Yogaschule weiterführen, für Kinder allerdings.
Wo ist die?
Im Ahrtal, in Sinzig. Ja, im Ahrtal. Das Ahrtal kennt man jetzt ja leider aus dem Zusammenhang mit der Flut, aber es ist eine wunderschöne Region. Und da haben wir eine große Yogaschule. Meine Mutter ist Turntrainerin, hat da ihre große Turnschule. Mhm. Wir haben viele Kinder, sehr viele Kinder. Und meine Angestellten, die machen das ganz toll. Auch da, ich habe ja gelernt, es geht auch ohne mich. Mhm. Und die machen es besser als ich. Sie machen es besser als ich, wirklich. Und übrigens, durch die Flut kam der Journalismus wieder. Ich habe einen Anruf von RTL bekommen. Hör mal, Eva, du kommst doch aus dem Ahrtal. Könntest du uns vielleicht ein bisschen unterstützen? Da ist ja gerade alles unter Wasser. Und irgendwie war so plötzlich, ding, die innere Journalistin war so, ja, also eigentlich habe ich, also eigentlich ist es ja in mir. Also eigentlich ist das ja auch wirklich, dafür habe ich mich ja entschieden. Mhm. Ich habe ja Journalismus studiert. Und ich bin, wie gesagt, gerne vor der Kamera. Ich mag das. Ich mag das, dass man sich zeigt. Mhm. Ich mag das, dass man Geschichten teilt. Ich liebe es, hier zu sein bei dir. Danke auch, dass du mir diese Bühne gibst. Ja, weil das ist ja auch etwas. Du gibst mir ja die Bühne. Und das ist ja genau mein Job aktuell. Ich möchte Frauen die Bühne geben. Mhm. Weil ich das so wichtig finde. Alleine durch deinen Podcast hat sich sehr viel bei mir getan. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe ja meine Speaker School, ich coache Frauen zum Thema Sichtbarkeit, zum Thema Stimme, ja, wie spreche ich, Storytelling. Das ganze Leben ist eine Geschichte. Das Leben besteht aus Geschichten. Wie erzähle ich eine Geschichte? Wie baue ich das auf? Wie verhalte ich mich? Wie bin ich vor der Kamera? Was mache ich mit meinen Händen? Ja, oder auch, wie du gerade so locker flockig hier den Teaser reinsprichst. Das machst du, weil du das kannst, weil du das auch geübt hast.
Sehr viele Jahre geübt.
Sehr viele Jahre geübt. Das finde ich auch ganz spannend, weil manche auch sagen, naja, aber wie kann denn eine Make-up-Artistin plötzlich vor der Kamera, also das ist ja eine gute Frage.
Genau, und das sage ich ja auch ganz häufig dazu. Ich könnte mir jetzt auch sagen, ich bin ja nur Make-up-Artist. Ich kann das gar nicht. Ich kann gar nicht Chefin von 50 Frauen sein. Ich kann gar nicht so ein E-Commerce-Unternehmen. Ich kann auch nicht als Speakerin auf der Bühne, weil ich habe ja nur eine Make-up-Artist-Ausbildung. So. Aber das sage ich mir ja nicht.
So, und da bist du bei mir goldrichtig, Miri, wirklich. Genau darum geht's in meinem Job. Ich habe mir dann überlegt, also mit diesem Wunsch eigentlich ja schon beim Fernsehen zu arbeiten, war für mich ja klar, für meine Gesundheit ist es nicht gut. Ich möchte nicht mehr zurück in den Konzern. Ich möchte mich nicht mehr Menschen aussetzen, die nicht meine Werte vertreten. Ich möchte nicht mehr unter diesem Druck arbeiten. Mhm. Nie wieder. Nie, nie wieder möchte ich um 18 Uhr in einer Vertonungskabine sitzen müssen. Ja. Mhm. Und dann war so dieses, ey, was kannst du eigentlich gut? Ja, du kannst gut sprechen, du kannst gut zuhören, du kannst gut vor der Kamera sein und du bist Journalistin, du hast das studiert, du bist das. Und dann war ich ja 10 Jahre beim Fernsehen. Das heißt also auch etwas, was ja schon da ist, wurde aber von mir noch nicht genutzt, weil ich ja dann in diese Yoga, also ich liebe Yoga, nicht falsch verstehen, aber auch das, es war mir zu wenig. Also ich habe immer gemerkt in den Yogastunden, das ist eigentlich eine lustige Anekdote, ich habe immer gemerkt, wie ich anfange zu quatschen und dann, die kommen ja wegen der Stille. Und da habe ich immer gedacht, unterdrück das mal, dass du jetzt hier so viel erzählst, aber die hingen mir so an den Lippen, was ich ja so schön fand. Und da habe ich immer gedacht, guck mal, du bist beim Yoga und erzählst so viel und deswegen musst du dir was überlegen.
Wo das raus kann.
Das, ja, und dieses Sprechen habe ich mir auch viel abgewöhnt. Ne? Also auch da habe ich mich viel gedrosselt. Ich habe mich viel zu zurückgezogen oder auch mich auch viel kleinreden lassen. Ja, also viel so dieses ne Kleinhalten, das kennen wir ja alle auch. Und dann ist dieser unendliche Wunsch in mir entstanden, das, was ich beim Fernsehen gemacht habe, in mein Business, in meine Selbstständigkeit zu bringen. Weil jetzt bin ich ja mein Boss. Ich bin jetzt meine Chefin. Ich entscheide jetzt, wann die Deadline ist. Ich entscheide jetzt, wann ich spreche. Ich habe ja auch ein Speaker-Studio, das baue ich übrigens gerade auch auf, bei YouTube. Und da ist es ja so, wenn ich jetzt so wie hier bei dir sitze, das ist ja total krass, weil Fernsehen ja ganz viel damit zu tun hat. Und das zu verbinden, Fernsehen und Social Media, das ist eigentlich mein Job. Ich verbinde die Welten.
Und man findet dich unter Speak Alive, hast du mir richtig
genannt. Also genau, meine Speaker School heißt Speak Alive und du findest mich eigentlich unter Eva Di Lubomitz, auch wahrscheinlich ähnlich wie bei dir, wenn man Miriam Jax eingibt, dann zack, kommt der Glowcast. Also diese Speaker School, auch übrigens da hast du was sehr, sehr, sehr in mir bewirkt. Ich dachte so, muss ich denn jetzt ein Unternehmen gründen? Und zack, kommt bei dir eine Folge, wo es um die Vorteile geht einer Unternehmensgründung. Und da habe ich so gedacht, okay. Ich
die Folge jetzt mit Katharina Erbe, wie gründet man richtig?
Ja, wie gründet man richtig? Und dann habe ich sofort, so bin ich dann auch, zum Telefon gegriffen, habe den Notar angerufen, also das Sekretariat, habe mir einen Termin, also ich habe jetzt einen Termin.
Super.
Ja, und dann war doch in deinem Podcast auch, dass man einen Notar nutzen kann, was viele nicht wissen, zu einem auch Beratungsgespräch.
Ja, ja.
Und das habe ich jetzt.
Super.
Und ich lasse mich jetzt beraten und möchte, dass diese Speaker School wirklich als Unternehmen gelistet ist. Ich möchte weiter aufbauen. Ich habe eine ganz, ganz, ganz tolle Businesspartnerin, die Kiki. Und natürlich will ich jetzt wachsen, ganz klar. Also ich mache es ja schon länger, ne? Ich mache es jetzt auch schon seit 2-3 Jahren. Aber ich will, so wie du das auch gemacht hast, da bist du eine große Inspiration für mich, ich will es größer werden lassen. Weil, und ich spüre das Potenzial. Ich habe so das Gefühl, die Frauen, ja, auch Thema Bühne, ich bin ja auch als Speakerin unterwegs, wir sind zu wenig Frauen. Aber viele wollen, aber tun's nicht. Und das ist ja auch so etwas, habe ich ja auch gerade zu dir gesagt, dass ich jetzt hier bei dir bin, ist kein Zufall. Ich habe mir diese Bühne, die du ja im Grunde bereitstellst, habe ich mir für mich gedacht, Mensch, ich würde so gerne mal bei der Miri im Glowcast sitzen, weil ich ja deinen Podcast höre und jede Folge kenne. Wie toll wäre das, wenn ich da mal sitze? Also habe ich das auch forciert. Und selbst wenn du 5-mal abgesagt hättest, hast du gar nicht. Aber selbst wenn, ich hätte ein 6. Mal gefragt und auch ein 7. Mal. Und ich glaube auch, ich hätte ein 10. Mal gefragt. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Du musst auch dranbleiben.
Ja. Absolut.
Und das haben wir nicht mehr. Also ich finde, das ist sehr verloren gegangen. Also dieses Dranbleiben, Festbeißen, geh für das los, versuch Wege zu finden. Und ich habe auch schon so Sachen gemacht, wie gesagt, einen Brief schreiben oder eine kleine Anekdote noch, Sugias war ja bei dir. Und das war im Januar, ich weiß es noch ganz genau. Und ich habe ihre Folge gehört zum Thema Neuanfang. Und dann habe ich gedacht, boah, ist das eine tolle Frau. Oh Gott, ist das eine starke Frau. Und dann habe ich sie angeschrieben und habe geschrieben, liebe Sue, ich habe dich im Glowcast gehört. Ich würde ja eine Bluse bei dir kaufen, weil Sue macht ja Blusen. Also sie macht ja viel mehr als Blusen.
Sie ist bekannt für die Blusen, die Antonia-Bluse.
Genau. Ich würde ja eine Antonia-Bluse kaufen, aber die gibt's nicht in Leo. Und dann hat sie geschrieben, du hast recht. Die ist nicht im Sortiment. Dann habe ich ihr geschrieben, wenn sie im Sortiment ist, kaufe ich sie. Und vorgestern schreibt mir meine Schwägerin, hör mal, die Leo-Bluse ist im Sortiment. Und ich dachte so, das gibt's doch gar nicht. Also habe ich sie mir direkt bestellt. Und schau mal, auch dieser Podcast, ich meine, das ist ja auch ein Marketing, ja, und ich liebe das auch, das zu sagen, ja, es ist Marketing, bitte mach das, nutz die Bühnen für dein Marketing. Oder auch du sagst so zu mir, Eva, erzähl gerne, was du machst, erzähl, wo man dich findet. das ist doch eine wahnsinnige Größe auch von dir. Du hast keine Angst, dass ich dir was wegnehme.
Oder absolut. Ja. Hatte ich noch nie und das kann ich auch wirklich allen Menschen da draußen nur mitgeben. Ja. Neid hat einfach so die niedrigste Schwingung überhaupt. Und ich glaube einfach auch, dass ich heute so erfolgreich bin, dass ich so viel natürlich auch durch die ganze Arbeit an mir, und da haben wir auch vorhin schon drüber gesprochen, es ist viel Arbeit und es tut auch teilweise weh. Es ist anstrengend. Aber ich glaube auch einfach, auch bei mir, ich habe halt immer an mich geglaubt, no matter what. Und ich habe halt niemals aufgehört. Und ich habe aber auch niemals gedacht, ich muss alles für mich behalten. Also ich habe immer geteilt. Ich habe immer, wie du auch gesagt, hey, gib den anderen Frauen auch Bühne. Ne? Also ich mache das ja schon ganz, ganz lange auch über meinen Instagram-Account, dass ich immer wieder sage, ich stelle neue tolle Brands vor, ne, speziell auch Female Founderinnen, weil ich einfach weiß, dass es die Frauen oft viel schwerer haben und dass halt einfach viele Frauen sich auch nicht trauen. Und manchmal muss man halt so einen kleinen Kick in the ass bekommen. Und das machst du beruflich und das finde ich großartig.
Ja, wirklich. Und aber auch dazu muss man schon ergänzen, es muss auch von dir selbst
gewollt sein, definitiv.
Also die Bühnen, man braucht den Biss. Bühnen gibt's. Die Bühnen gibt's. Weil manche sagen, es gibt keine Bühnen für Frauen. Das stimmt nicht. Es gibt Bühnen für Frauen und zwar viele. Auch ein Podcast ist eine Bühne. Social Media bietet eigentlich so viele Bühnen wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Wenn du dir überlegst, dass es mit Shakespeare losging und einer Bühne mit Brettern und heute machst du Social Media an und es gibt Tausend Milliarden Bühnen. Aber vielleicht ist das ja auch das Problem. Ich weiß, das ist das Problem.
Und man vergleicht sich zu häufig. Man hat Angst, was denken die anderen über mich und so weiter.
Ne? Oh Gott, das hatte ich auch ganz lange.
Das ist aber halt eine Sache, da bin ich sehr dankbar für, dass wir jetzt halt über 40 sind. Und dass wir halt das kommt, einfach, das mit kommt dem mit dem Alter auf jeden Fall. Ich habe mir hier vorhin noch aufgeschrieben, Speak Alive hat ja auch eine ganz schöne Bedeutung. Kannst du das noch einmal erklären?
Ja, gerne. Ich habe mir überlegt, ich möchte einen Namen für meine Speaker School, der sehr viel mit mir, aber natürlich in erster Linie mit der Person gegenüber zu tun hat. Und es geht ja ums Speaken, ums Sprechen. Und deine Stimme zu erheben ist so viel mehr als einfach nur zu quatschen, sondern du erzählst dir im besten Fall deine Geschichte. Und ich möchte die Frauen ermutigen, erzähl deine Geschichte. Manchmal ist es auch nur eine einzige Person, für die du es tust, aber es ist es wert, weil du berührst die Person. Du inspirierst diese Person. Vielleicht verändert sie sogar gewisse Dinge in ihrem Leben. Und du bist ein kleines Rädchen, was sie noch gebraucht hat. Ein kleines Rädchen, was ihr hilft, diesen einen Schritt zu tun. Wie du ja auch bei mir ganz viel bewirkt hast. Und Alive heißt tatsächlich, übersetzt im Grunde ever. Weil mein Name ist, ich bin die Mutter der Lebendigkeit. Also Eva ist ja die erste Frau sozusagen. Und das ist so schön, finde ich, dass ich ja nicht dann alive ever, sondern alive ist dann eben der Begriff so für meine Lebendigkeit, die ich da ja ganz viel mit reinbringe. Und natürlich auch in meinem Coaching. Weil da sind wir ja wieder beim Thema, nur sich hinzustellen und zu quatschen. Das ist es ja nicht. Also es gehört ja schon sehr viel mehr dazu. Und es klingt auch, ich glaube, das ist mir auch noch wichtig zu betonen, das klingt hier alles so easy peasy, dann hat sie dies, dann hat sie, ist sie Mama geworden. Dann, das waren harte Jahre. Ja. Das waren ganz, ganz harte Jahre. Die letzten 10 Jahre kommen mir vor wie ein Leben. Manchmal denke ich, das waren keine 10 Jahre. Manchmal denke ich, ich bin 80, das war wie ein Leben, wirklich. Das hatte ganz viel zu tun mit Arbeit an mir selbst. Ganz viel Mut für Entscheidungen, wie zum Beispiel nicht zurückzugehen in den Konzern, wo es ja sicher gewesen wäre. Ganz viel auch mit mich umgeben, mit Menschen. Ach genau, das ist dieses vor 3 Jahren, wo das wieder in mir entflammt ist. Das kam auch ganz viel wie bei dir durchs Coaching. Ich habe mir Coaching-Räume gesucht in der Corona-Zeit, die ja alle online waren. Und das hatte einen wahnsinnigen Impact auf mich. Ich habe mich mit Frauen umgeben und dachte auch plötzlich, du bist ja gar nicht allein auf dem Planeten. Es gibt noch mehr Frauen, die hungrig sind. Es gibt noch mehr Frauen, die auch dasselbe wollen, nämlich mehr. Ich habe mich lang geschämt dafür. Ich habe mich lang geschämt dafür, so nach dem Motto, wieso willst du mehr? Du hast doch alles. Jetzt hast du doch die 2 Kinder. Jetzt hast du ein schönes Haus. Ja, aber ich komme ja auch bei dir rein. Du hast ein tolles Haus. Du hast auch zwei Kinder, Miri. Warum willst du denn mehr? Ja, das ist ja eine berechtigte Frage. Mhm. Und dafür habe ich mich ein bisschen geschämt. Ich will mehr. Und irgendwann, vor 3 Jahren, als ich mich mit diesen Frauen in diesen Coaching-Räumen immer mehr umgeben habe, habe ich auch immer mehr gespürt, meine Haltung wurde ganz anders. Ich habe dann gedacht, ja, ich will mehr. Und ich stehe dazu. Mhm. Und ich finde das so toll. Ich liebe Frauen, wirklich, ich liebe Frauen, die für sich losgehen. Mhm. Und auch dieses, weißt du, es gibt ja auch so ein Diss manchmal, ne? Also tatsächlich auch bei diesem Thema, du bist Mutter und du hast ja diese Zerrissenheit. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ich war am Anfang zerrissen. Mhm. Zerrissen. Und dann habe ich Wege gefunden, mir Unterstützung genommen, Hilfe geholt, die Omas in Anspruch genommen. Ja, Omas und Opas in Anspruch genommen. Wege gesucht, wie kriegen wir das hin, dass ich mein Unternehmen jetzt gründe, dass ich jetzt wirklich meine Speaker School größer werden lasse. Und da bin ich tatsächlich, auch das muss ich ganz ehrlich dazu sagen, sehr an meine Grenzen gekommen vor 2, 3 Jahren. Habe auch gedacht, entscheide dich nochmal für ein Burnout oder entscheide dich jetzt für eine Lösung. Mhm. Und da kam dieses, ich brauche Mitarbeiter. Da hast du mich auch wieder inspiriert. Ich brauche ein Team. Ich muss Geld in die Hand nehmen. Ich muss Geld in die Hand nehmen, auch wenn das Geld vermeintlich ja nie da ist. Wir haben ja nie Geld. Dann habe ich gedacht, okay, wie kann ich es möglich machen? Wie kann ich es möglich machen? Ah, okay, ich habe ja meine Yogaschule. Also habe ich angefangen mit ganz kleinen Beträgen, mit ganz, ganz kleinen Beträgen. Und sukzessive, peu à peu à peu, baue ich gerade diese Speaker School auf. Und ich bin ja noch, du bist ja schon viel weiter als ich. Und auch da diese Ermutigung. Ich habe erst gedacht, ich hatte ja Social Media gelöscht. Für 7 Jahre übrigens.
Oh wow, krass.
Ja. Ja, das ist auch eine krasse Entscheidung gewesen. Ja. Ne? Ich habe damals mit der Chemo, habe ich alles gelöscht. Instagram, Facebook.
Einfach, um dich selber auch zu schützen.
Ja.
Ja. Eine gute Entscheidung.
Ja. Und es war auch, das habe ich dir auch eben so ein bisschen angedeutet, der Hunger war kurz weg. Mhm. Ich wollte das nicht mehr. Ich wollte eine Pause. Mhm. Und mit diesem, während 2014 sind ja alle bei Instagram rein und ich bin raus. Mhm. Heute denke ich, 7 Jahre in Followern gesprochen, ist eine verdammt lange Zeit. Mhm. Und dann habe ich gedacht, kann ich mich mit meinen 2000 Followern, die ich jetzt habe, im Glowcast für ein Interview, also kann ich das machen? Mhm. Ist das überhaupt was, was denkst du jetzt vielleicht? Mhm. Und da glaube ich, kann man allen Frauen sagen, vergiss auch mal diese Followerzahl. Ja. Das hat ja auch manchmal eine Geschichte. Also bei mir hat es jetzt auch wirklich eine Geschichte. Total. Und selbst wenn nicht, weißt du, wie viele Freundinnen ich habe, die gar nicht bei Instagram sind und sind Granaten? Mhm. Also das wäre ja verheerend, wenn du von deiner Followerzahl deine Kompetenz abhängig machst. Mhm. Und das machen aber viele. Das weiß ich. Ich habe viele dieser Frauen im Coaching gesagt, ich habe nur so wenig Follower. Und dann kann ich ja gar nicht zum Beispiel mich bewerben bei oder irgendwo mich ins Gespräch bringen. Und da habe ich auch gedacht, nee.
Das ist schon krass, ne? Wie sich das entwickelt hat. Also, dass Leute wirklich sagen, so, weil ich keine Follower habe, irgendwie kann ich das und das aber nicht das machen. Ist so. Also, es ist wirklich Wahnsinn,
ja.
Ne?
Ja, und das bremst. Ja. Es bremst wirklich. Ich bin immer traurig, weil ich dann denke, guck mal, wegen Followern stellst du wieder dein Licht aus oder versuchst es erst gar nicht. Ja. Ich meine, was wäre sonst passiert? Du hättest gesagt, nein. Mhm. Ja, traurig. Und dann hätte ich halt weitergemacht. Aber weißt du, was ich meine? Es passiert ja nichts.
Ja.
Und das habe ich auch gelernt.
Sehr, sehr schön.
Ja.
Vielleicht will ja die ein oder andere Person dir jetzt folgen, weil ich fand, es war sehr, 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 sehr inspirierend. Eva de Lubomirz.
Eva de Lubomirz, ja, genau.
Auf Instagram. Wir verlinken alles mal in den Shownotes. Mhm. Wir packen deine Speaker School rein. Alles, was du da unten reinpacken möchtest, findet ihr jetzt in den Shownotes. Und ich muss wirklich sagen, ich fand, es war ein ganz, ganz tolles, also ich habe die Kamera teilweise komplett vergessen, weil ich habe hier wirklich nur noch dir zugehört. Ich fand wahnsinnig toll und ich wünsche dir wirklich vom Herzen, dass deine Speak Alive Schule wirklich durch die Decke gehen wird.
Danke.
Dass, wenn wir uns das nächste Mal sprechen, dass du ganz viele tolle Mitarbeiterinnen hast und dass du einfach auch so, ja, so, ich mache mir da ehrlich gesagt überhaupt gar keine Sorgen bei dir. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass ihr da draußen, vielleicht auch für die Frauen einfach oder Menschen allgemein da draußen, die nicht so hungrig sind oder vielleicht den Hunger verloren haben, die einfach auch wieder für sich merken, oh, ich möchte das, ich möchte das so gerne haben, dass ihr inspiriert seid, ja, von dieser Folge und dass ihr ganz, ganz, ganz viel mitnehmen konntet. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört oder auch zugeschaut geschaut habt. Ich freue mich sehr, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und Eva, wir gehen jetzt zusammen einen Eiskaffee trinken, oder?
Super gerne, ja.
Vielen Dank für die tolle Folge.
Danke, Miri, danke. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Danke.